Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen großen weiten Welt. Heute ist schon der 25. Juni 2021. Andreas versucht gerade seine Discoanlage hier wieder zur Ruhe zu bringen. Andreas, der erste Auftritt ist auf jeden Fall geglückt. Guten Morgen.
Ich bin begeistert. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Hörer und Sternchenen und Cis und was es alles gibt, die da gerade am Hörer sind. Wir haben heute einen wunderschönen Tag. Der Himmel ist stahlblau, der See entsprechend auch. Im Vordergrund das saftige Grün, im Hintergrund auch die Sonne scheint. Also ein schöner Tag heute.
Ja, und du, der du gestern mit mir den ganzen Tag im Garten gearbeitet hast, du warst wirklich sehr tapfer. Andreas, ich sehe nicht einen Mückenstich.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ja wirklich das gar nicht so ganz mitbekommen, dass du über das Soliöl gesprochen hattest. Und ich habe das gestern ausprobiert. Und wir haben hier im Urwald tatsächlich doch manchmal mehr Mücken, ganz besonders, wenn noch ein bisschen Feuchtigkeit da ist. Und das sind manchmal so ein bisschen tropische Situationen, die wir hier haben im Klima. Und dann habe ich mich wirklich mit diesem Zeug eingerieben. Ich hätte das wirklich nicht für möglich gehalten, denn die Viecher kamen ziemlich nah an mich ran, aber keine hat sich je an meine Haut rangewagt. Also das war eine wirklich neue Erfahrung.
Ja, und das ist überhaupt nicht als Mückenmittel ausgewiesen, aber es war reiner Zufall, dass ich das mal ausprobiert hatte vor ein paar Tagen. Und auch ich und auch die anderen, die so mit im Garten waren, es ist keiner gestochen worden. Also das ist wirklich eine Riesensensation mit diesem Soliöl. Ich sag's euch einfach, weil ich bin immer sehr froh, wenn wir Entdeckungen machen können, die wirklich helfen. Und ich habe im Laufe der zurückliegenden Jahre echt hier viel ausprobiert, denn es gibt hier eine Mückenzeit, du hast es ja gerade schon gesagt, und die geht so von Mitte, Ende Mai bis Mitte, Ende Juni. Und da ist es schon ganz schön heftig, wenn es feucht ist. Und ja, wir sind jetzt richtig gut gewappnet.
Ja, das ist natürlich noch nicht vergleichbar wie in Schweden und so weiter, wo das noch stärker ist. Aber gerade diejenigen, die zum Beispiel vorhaben, in die skandinavischen Länder zu fahren, um dort auch im Wald dort oder in der Wildnis, in der Natur dort Urlaub zu machen, da bietet sich das auf jeden Fall an. Und auch diejenigen, die in Sibirien ihren Urlaub machen, das habe ich erlebt, dort gibt es wirklich viele Mücken im Verhältnis zu hier. Hier gibt es nur diese relativ kurze Blackfly-Plage, aber insofern ist es okay. Wir genießen es auf jeden Fall.
Also wenn ihr das Öl nehmt, es hält ungefähr so, sagen wir mal, ein knappes Stündchen. Da muss man wieder nachlegen, denn es riecht sehr, sehr stark, aber natürlich, das sind 21 ätherische Öle, die verfliegen dann auch irgendwann wieder, aber eine knappe Stunde hält das auf jeden Fall gut an.
Also ich habe es gestern nur einmal genommen und das hat den ganzen Tag gehalten. Echt? Wahrscheinlich habe ich so starke Eigenausdünstungen in Verbindung mit diesen ätherischen
Andreas,
Ölen.
Lass uns mal jetzt zum Thema kommen. Okay. Also das driftet jetzt hier gerade ab. Nee. Also wir haben allesamt wir mit großem Erstaunen neben der Fußball-Europameisterschaft ein anderes Thema anvisiert oder wir sehen, das ist durchgezogen worden und komischerweise passiert sowas meistens, wenn große Public-Veranstaltungen stattfinden, wie eben eine EM oder eine WM. Der Bundestag hat ohne laute Ankündigung die Corona-Grundrechtseinschränkungen verlängert, unabhängig von der epidemischen Lage und in diesem Zuge sind noch ein paar Dinge verändert worden. Es klingt ein bisschen dubios, dass man es gar nicht glauben kann. Der Bundestag hat also eine Änderung auch des Infektionsschutzgesetzes mitbeschlossen, getarnt in einem Antrag zum Stiftungsrecht, Andreas. Du hast dir das etwas genauer angesehen.
Ja, also in einer freien Marktwirtschaft, wenn wir die gehabt hätten und in einem funktionierenden Rechtsstaat auf privater Ebene, würde man das wahrscheinlich als arglistige Täuschung verkaufen und würde man auch durchkommen, wenn einer einen Antrag vorlegt, etwas zu beantragen und irgendwo im Nebengedruckten steht noch was ganz anderes drin, aber hier gelten natürlich andere Rechtsnormen. Ja, es ist wirklich unfassbar, was hier läuft und das kommt aus meiner Sicht natürlich immer mehr dem Begriff des Staatsstreiches näher. Das bedeutet, dass hier offiziell ein sogenanntes Stiftungsrecht was uneinheitlich in den Bundesländern ist gegenüber dem der Bundesrepublik Deutschland, dem Staat, und dass man da eine Vereinheitlichung mit reinbringt, wovon also nur ganz wenige betroffen sind, denn kaum ein Privater hat seine Stiftung, das haben nur Reiche, um damit Steuern zu sparen. Klingt ja immer so, als wäre es immer was ganz Gutes und immer eine gemeinnützige Stiftung. Das sind einfach Modelle. Und dieses etwas unscheinbare Gesetz wird aufgebaut und unten drin, völlig aus dem Kontext gerissen, steht dann drin, dass auch bei nicht mehr Vorhandensein der epidemischen Lage diese Rechtsstrukturen weiterlaufen sollen, nämlich nach Infektionsschutzgesetz, in dem wirklich die Grundrechte, wie immer die dann dargestellt werden, und zwar Reisefreiheit, und dazu gehört natürlich auch die Verletzbarkeit nicht nur der Menschenwürde, sondern auch die Verletzbarkeit des Körpers. Das bedeutet also, dass hiermit natürlich hinten herum quasi auch eine theoretische Impfpflicht eingebaut werden könnte, indem man tatsächlich anordnet, das muss jetzt gemacht werden. Und es wird ja momentan mit einer perfiden Art gearbeitet, die ich mir hätte nie vorstellen können. Man hat die ganze Zeit gesagt, es wird keine Impfpflicht geben und so weiter. Und die Wahrscheinlichkeit sehe ich auch immer noch groß, dass sie nicht kommen kann, weil zu viele Leute sich dagegen auflehnen, aber man versucht es eben halt über diese Form dann doch. Gleichzeitig werden die Leute aufgehetzt, die sich bereits zum Impfen haben überrumpeln lassen, überreden lassen, dass die jetzt natürlich auch aktiv gegen die Nicht-Geimpften vorgehen, weil sie natürlich ihre eigenen Entscheidungen jetzt auch auf andere übertragen wollen. Das hat schon wirklich ganz eigenartige Züge angenommen.
Kannst du das noch mal ein bisschen näher ausführen? Was heißt das Recht auf körperliche Unversehrtheit? Ist das eingeschränkt? Ist das abgeschafft?
Naja, das Recht der körperlichen Unversehrtheit ist im Grundgesetz tatsächlich verbrieft, ganz eindeutig. Und wenn diese Artikel, die das beschreiben, ausgesetzt werden, dann bedeutet das, dass die körperliche Unversehrtheit damit auch ausgesetzt ist. Und das heißt also, keine Verletzung stattfinden kann und eine Spritze, die ich setze, womöglich gegen meinen Willen, anders wäre es ja keine Verletzung in dem Sinne, dann könnte man quasi anordnen, dass durch den Pieks, wie man das immer so ganz zart darstellt, als wäre das alles nur eine Kleinigkeit, dass dann tatsächlich die obere Fläche der Haut durchstochen wird. Und das ist eine klassische Verletzung, ganz rechtlich einwandfrei.
Ja, nicht nur das. Wir wissen ja inzwischen, dass auch der Impfstoff schwere Nebenwirkungen auslösen kann, bis hin zum Tod. Also das würde ja auch unter das Kapitel fallen.
Ja, natürlich würde das dazu fallen. Und es gibt dann natürlich auch unglaublich viele Dinge, die man jetzt versucht, auch dagegen anzugehen. Man darf nicht vergessen, es ist ja ein Krieg zwischen denjenigen, die aufklären wollen, und ein Krieg derjenigen, die verhindern wollen, dass aufgeklärt wird, so wie es der Bund aus meiner Sicht momentan eben halt verantwortet. Also gestern hat ja Herr Bakhti eine wunderbare Geschichte gesagt, genau in Verbindung mit Herrn Wodak, dass durch diese Impfungen offenbar nachweislich bei Blutproben und Blutentnahmen und bei einer nachwöchentlichen Impfung, also quasi einer weiteren Blutkontrolle, man feststellt, dass die Gerinnungsfaktoren sich verändern. Das heißt, eine Blutgerinnung plötzlich auftreten kann durch bestimmte Elemente, die man nachweisen kann im Blut. Ich kann also jedem nur empfehlen, der jetzt geimpft werden soll, sich vorher, notfalls auf eigene Kosten, es geht wahrscheinlich nur auf eigene Kosten, ein Blutbild machen zu lassen, wo auch vor allem die Gerinnungsfaktoren geprüft werden, und danach auch einen weiteren Bluttest zu machen nach der Impfung, vielleicht 1-2 Wochen später, denn das sind wichtige Voraussetzungen, damit die Ärzte eindeutig haftbar sind. Das ist ganz wichtig. Die großen Konzerne, die Pharmakonzerne, sind nicht haftbar gemacht. Das hat der Staat übernommen. Das ist wieder so ein Skandal, der da eigentlich hintersteht. Aber die Ärzte sind eindeutig haftbar für das, was sie tun. Sie haben eine Verantwortung gegenüber dem Patienten und eine Aufklärungspflicht. Und hier hat der Patient eindeutig die Möglichkeit, über diese Bluttests vor der Impfung und nach der Impfung entsprechend Material für schwere Schadensersatzforderungen gegenüber den Impfenden, also das Impfpersonal oder dem Arzt eben halt vorzugehen.
Ja, wir haben ja hier schon einige Male gemeldet, was auch gerade in Sachen Piloten und Fluglinien passiert. Also 4 Piloten der British Airways sind in letzter Zeit gestorben. Die sind nicht alt, die waren nicht vorerkrankt, sondern jüngere Leute, die geimpft waren. So, Es wird immer noch abgestritten, dass das in einem kausalen Zusammenhang zu Impfungen steht. Es gibt jetzt eine neue Meldung von The Colorado Herald. Das ist allerdings kein Mainstream-Medium, sondern eine Online-Seite, amerikanische, die freie Medienvertreter anbietet, und die sagen, es fallen jetzt Tausende von Flügen aus, weil geimpfte Piloten erkranken oder sterben. Und sie weisen hier nochmal eine Studie aus dem Jahr 2014 nach, die im Journal of Thrombosis and Hemostasis veröffentlicht wurde. Demnach haben Piloten aufgrund häufiger und längerer Flugreisen ein erhöhtes Risiko für Gerinnungsprobleme. Und Piloten werden ermutigt, auf die Anzeichen von tiefer Venenthrombose und Gerinnungsproblemen zu achten. Vorbeugende Maßnahmen wie Kompressionsstrümpfe und das Strecken der Beine während langer Flüge zu ergreifen. Und am 15. Juni wurde eine Studie jetzt veröffentlicht von Medical News Today, die ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnung und niedrige Blutplättchen bei Empfängern des Impfstoffs Covid-19 von AstraZeneca zeigte. Einige Wissenschaftler stellen die Hypothese auf, das wird hier auch geschrieben, dass die in der Impfung enthaltenen Stoffe eine Ganzkörperreaktion hervorrufen. Und also lange Rede, kurzer Sinn, man stellt in diesem Artikel hier das Ausfallen von tausenden Flügen in den direkten Zusammenhang damit, dass eine Menge Flugpersonal jetzt entweder erkrankt ist oder auch stirbt. Und Delta Airlines zum Beispiel verlangt jetzt den Covid-19-Impfstoff für alle neuen Mitarbeiter, was die Delta-Mitarbeiter potenziell dem Risiko von Blutgerinnseln und eventuellem Tod sogar aussetzt. American Airlines verlangt den Impfstoff nicht, gibt seinen Mitarbeitern aber einen Tag frei und zusätzlich $50, wenn sie sich impfen lassen. Weder Delta noch American Airlines erwähnen das Risiko für Mitarbeiter, die nicht in der Luftfahrt tätig sind, geschweige denn für diejenigen, die viel Zeit in den Wolken verbringen. Also das Thema kommt doch immer mehr auf den Tisch, Andreas. Offenbar ist es aber so, dass gemauert wird an allen Enden und Ecken und irgendwann der Tag kommt, an dem sich das alles nicht mehr unter der Decke halten lässt.
Ja, wir sehen ja hier eine relativ konsequente Linie, die hier durchgezogen wird. Auf der einen Seite werden ja auch die Flugreisen verteufelt und man will definitiv den Menschen die Urlaube vermiesen, indem sie da mit so einer Maske im Gesicht, mit dieser FFP2-Maske im Gesicht, selbst im Flugzeug sitzen müssen, wo nun wirklich die sauberste Luft, das sind ja schon fast OP-Bedingungen, in denen man dort ist, weil die Luft abgesaugt wird, gefiltert wird, auch mit Virenfiltern. Da ist nun wirklich nichts zu erwarten. Also man versucht das alles. Und wenn man dann gleichzeitig das Flugpersonal in die Dienstunfähigkeit und vielleicht sogar nachhaltig impft, dann passt das natürlich dazu, dass die gesamte Flugindustrie auf der privaten Ebene sowieso mehr oder weniger in einer mittelfristigen Zeit abgeschafft werden soll. Mir ist eins aufgefallen, wenn ich beobachte meine normalen Gespräche über das letzte Jahr und dann mit diesem Jahr. Ich habe im letzten Jahr nicht ein einziges Gespräch gehabt, wo jemand in seinem Umfeld berichtete, dass jemand tatsächlich an Corona gestorben wäre, sondern maximal sind Menschen gestorben mit schwersten Vorerkrankungen, wo eben halt ein Coronavirus dann noch festgestellt wurde vorher, der sowieso ein Präfinalpatient war. Das ist interessant. Aber wenn ich alleine sehe, was ich seit den Impfungen an Telefongesprächen habe. Also ich denke da an eine Frau, die in einem Heim arbeitet für körperlich und geistig Behinderte, die mehr oder weniger alle geimpft wurden und von ihrer Gruppe von 16 Leuten 3 im Krankenhaus lagen nach der Impfung. Wenn ich gesehen habe, gerade gestern wieder ein Telefonat mit einem Unternehmer, der mir gesagt hatte, sein Prokurist 42 Jahre alt, hat sich impfen lassen und ist dann 2 Tage später ins Krankenhaus gekommen mit Verdacht auf Schlaganfall. Also das sind alles so Dinge, die sich momentan wirklich häufen. Und diese gesamten Probleme habe ich mit Corona nicht ein einziges Mal gehabt, obwohl es mit Sicherheit den ein oder anderen Corona-Toten tatsächlich gegeben hat, der ursächlich sogar daran gestorben ist. Das will ich ja gar nicht ausschließen. Aber was hier gerade so in Verbindung mit Impfungen hineininterpretiert wird, kann man jetzt sagen, oder Zufälle sind, die häufen sich schon wirklich extrem. Aus diesem Grunde passt das Ganze natürlich auch hier mit diesen Fluggesellschaften und dem fliegenden Personal zusammen.
Ja, aber das ist die eine Betrachtungsweise. Die Frage, die sich aus all diesen Resultaten doch ergibt, ist folgende. Das, was wir hier berichten, was wir hier zusammentragen seit anderthalb Jahren, das wird ja mehr oder weniger erst als Verschwörungstheorie bezeichnet und bestätigt sich im Laufe der folgenden Monate, sodass dann auch viele aus dem Mainstream nachziehen, auch die Politiker dann sagen, ja, ist so, aber Intensivbettenskandal, wir wissen das, Maskenskandal, Impfnebenwirkungen, all das sind Fakten, all das wissen wir. Und wenn doch diese Dinge auf der Hand liegen, warum hört man nicht ein einziges Sterbenswörtchen von Seiten der Regierung? Regierungen, ich rede nicht nur von Deutschland, ich rede auch von anderen Ländern. Wieso wird es nicht thematisiert?
Ja, das liegt auf der Hand. Ich meine, derjenige, der es thematisiert, der bekommt ja auch Probleme. Wir sehen es an afrikanischen Staatsführern, die zum Beispiel ganz klar es thematisiert haben und sagen, wir spielen da nicht mit. Und die haben deutlich auch auf die NGOs hingewiesen. Sie haben auch deutlich auf den Menschenversuch hingewiesen. Dieses Experiment, was hier stattfindet mit einer Notfallzulassung, übrigens zurzeit bei einer Inzidenz nahe Null. Wir haben also jetzt quasi No Covid erreicht, aber trotzdem wird es einfach weitergemacht. Epidemische Lage ist nicht mehr da, aber trotzdem bleiben die Rechte der Einschränkung in dieser Form vorhanden. Das sind ja alles Dinge, die damit eine Rolle spielen. Und die Präsidenten, die gesagt haben, denken wir nur an Tansania und auch andere, ja, die sterben dann zufälligerweise dann an irgendetwas. Und dann wird das natürlich von den westlichen Medien auch mit dem Begriff Corona etikettiert, wie das immer der Fall ist. Ich meine, irgendwann braucht man nur noch eins und eins zusammenzählen und dann stinkt es doch einfach zum Himmel.
Okay, wir kommen mal zurück hier zu den Veränderungen, die gestern durchgewunken wurden, übrigens mit 412 zu 212 Stimmen, also fast Hälfte, Hälfte. Bei 2 Enthaltungen wurde das Infektionsschutzgesetz und das Stiftungsrecht abgestimmt und beschlossen. Konkret heißt das, und zwar erläutert uns das Tichys Einblick, die bisher im Infektionsschutzgesetz geregelten Bestimmungen zur Einreise sollen auch ohne vom Bundestag festgestellte Notlage ein Jahr lang erhalten bleiben. Andreas, in einer Zeit von nahezu null Inzidenzwert, ein Jahr lang erhalten. Nur ganz kurz, gibt es darauf logische Antworten?
Ja, natürlich gibt es logische Antworten. Man will die Menschen auf jeden Fall unten halten. Man will sie im Schwitzkasten halten, damit sie weiter führbar sind. Dann würde man diese epidemische Lage nutzen und würde sagen, ganz normal die Freiheitsrechte zurückgeben. Man muss einfach wissen, die Menschen kämpfen ja hier um ein Grundrecht. Wir sind so geboren worden, dass wir freie Menschen sind und selbst denken können und so weiter. Und hier findet tatsächlich eine verfassungsrechtliche, ein Umsturz statt in eine neue Form. Und ich komme da nochmal auf diesen Begriff des Staatsstreiches. Eine Revolution ist ja nichts anderes, als wenn die Menschen von unten her einen Staat neu aushebeln und eine neue Grundstruktur schaffen des Staates. Und ein Staatsstreich ist, wenn eins der Gewalten des Staates, das kann die Judikative sein, die Legislative oder eben halt die Exekutive, wenn von der Seite heraus ein Staatsstreich stattfindet, um das, die verfassungsrechtliche Ordnung zu stören und ein neues System aufzubauen. Und das steht eindeutig im Raum. Frau Merkel hat das deutlich gesagt und sagte, wir können uns an den Chinesen orientieren. Ökonomisch hat sie das begründet in den letzten Tagen, da komme ich heute noch nicht drüber weg. Und sie sagt, wir müssen das dringend angehen. Das sind ihre originalen Worte. Und daran erkennen wir, dass die Diktatur das offenbare Ziel sein muss. Wie soll ich es anders erklären? Und ich wundere mich, warum der Begriff des Staatsstreichs, ich bin da gerade heute auch in einer Mail damit in die Diskussion nochmal reingekommen und auch nochmal erinnert worden, das ist schon sehr spannend. Der Begriff könnte jetzt eigentlich auftauchen, denn der ist ja auch noch nicht so versaut wie zum Beispiel Impfen oder Corona. Da wird man ja bei YouTube sofort raussondiert, wenn alleine die Begriffe fallen. Deshalb werden in den Videos auch immer Pieptöne jetzt unterlegt, wenn einer mal Corona sagt oder eben Virus sagt, damit das nicht gleich computermäßig geortet werden kann.
Ja, dann sagen wir halt wieder Mikrobe, fertig. Es heißt hier bei Tichy, das wird also ganz gut nochmal erläutert, damit das hier zum Schluss, dann hören wir auch auf mit dem Thema, klar wird. Die bisher im Infektionsschutzgesetz geregelten Bestimmungen zur Einreise sollen auch ohne vom Bundestag festgestellte Notlage ein Jahr lang erhalten bleiben. Die ersten Sätze der Absätze 8 und 10 des Paragraphen 36 des Infektionsschutzgesetzes legen fest, dass für Personen, die in die Bundesrepublik Deutschland einreisen wollen oder eingereist sind, und bei denen die Möglichkeit besteht, dass sie einem erhöhten Infektionsrisiko für das Coronavirus ausgesetzt waren, Quarantänepflicht sowie die Übermittlung von personenbezogenen Daten an das Robert-Koch-Institut vorausgesetzt ist. Da fragt man sich doch, was heißt denn das? Will man niemanden mehr einreisen lassen?
Ja, man will offenbar die Menschen abkapseln und zwar in ihren jeweiligen Regionen, natürlich trotzdem untergeordnet einer globalen Regierung, die dahinter steht. Das ist ja das, was offenbar im Raum steht. Aber die Menschen sollen nicht mehr kommunizieren. Das heißt, die Globalisierung gilt jetzt nur noch für die Führer und nicht mehr für die Geführten.
Gut, spannenderweise ist es aber zum Beispiel in Amerika, in den USA genau umgekehrt. Da wird alles geöffnet. Auch bei uns ist es hier eher, stehen die Zeichen in Richtung Öffnung und auch langsam dem Anlaufen wieder all dessen, was da so zusammengebröselt ist in den letzten anderthalb Jahren. Spannenderweise sind diese harten Gesetze immer irgendwie auf Mitteleuropa bezogen. Ich möchte mal weiter vorlesen. Ein Impfzeugnis oder negativer Corona-Test werden für die Einreise ebenfalls vorausgesetzt. Durch eine der im Ausschuss vorgenommenen Änderungen soll auch das Infektionsschutzgesetz dahingehend geändert werden, dass die Geltung einer Rechtsverordnung zur Regelung der Einreise aus Risikogebieten auf bis zu ein Jahr nach Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite verlängert werden kann, hieß es dazu in der Beschlussempfehlung des Ausschusses. Betroffen von dieser Änderung wären die Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit, was du gerade gesagt hast, der Freiheit der Person, der Freizügigkeit und der Unverletzlichkeit der Wohnung.
Ja. Und das ist die Bankrotterklärung der parlamentarischen Parteiendemokratie. Denn wenn wir sehen, dass das mit 400 gegenüber 200, also mit einer Zweidrittelmehrheit übrigens, so abgesegnet wurde, das wirft natürlich auch einen Blick auf die entweder charakterlichen oder intellektuellen Eigenarten der jeweiligen Abgeordneten.
Also Sie kommentieren das hier am Ende bei Tichy mit dem Satz, kurz vor Mitternacht, in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause, beschließt man einen so symbolträchtigen prophylaktischen Eingriff in die Grundrechte. Während der EM, das steht jetzt hier nicht, das hast du jetzt, haben wir ja auch schon gesagt, an der Öffentlichkeit vorbei, heißt es hier weiter, ohne weiteres Nachdenken, ganz wie es gewünscht wird. Es ist eine Bankrotterklärung des Parlamentes.
Das ist das, was ich damit gerade gesagt habe.
Ja. Ja, und da gibt es jetzt noch einen Ministerpräsidenten und der kommt aus Baden-Württemberg und der heißt Winfried Kretschmann. Und der sagt, man muss noch mehr Rechte im Corona-Kampf bekommen als Staat. Der Staat soll noch härter in die Freiheitsrechte eingreifen. Und zwar, das haben Welt und auch Bild-Zeitungen gemeldet und viele andere ziehen da jetzt gerade nach. Im Kampf gegen die Pandemien sollte der Staat nach Meinung von Ministerpräsident Kretschmann drastischer als bisher in die Freiheitsrechte der Bürger eingreifen dürfen. Das hat er im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten gesagt. Dann müsse man nicht monatelang und in Wellen Grundrechtseinschränkungen durchführen mit erheblichen negativen Folgen für die gesamte Gesellschaft. Nein, wörtlich sagt er, wir sollten grundsätzlich erwägen, ob wir nicht das Regime ändern müssen, sodass harte Eingriffe in die Bürgerfreiheiten möglich werden, um die Pandemie schnell in den Griff zu bekommen. Ich sage vielleicht noch mal dazu, Winfried Kretschmann von den Grünen.
Ja, interessanterweise ist es so, dass er den Begriff Regimeänderung selbst reinbringt. Also er spricht also davon, dass wir schon in einem Regime sind und das Regime offenbar geändert werden sollte. Also das ist natürlich ein Vokabular, was für sich spricht. Und ich finde, das sollten wir auch übernehmen, dass das Merkel-Regime, das geht, da können wir jetzt auf uns, auf Herrn Kretschmer entsprechend berufen. Kretschmann heißt er, ja. Also ich bin ehrlich gesagt fassungslos, zumal ich über Baden-Württemberg natürlich viele Erfahrungen sammeln konnte in meiner beruflichen Laufbahn. Und ich kenne sie als sehr konservativ, sehr traditionell. Und ich wundere mich momentan darüber, dass dort solche Dinge überhaupt machbar sind. Denn irgendjemand muss sie ja auch gewählt haben, diese Regime-Systemspieler.
Ja, es ist erstaunlich, dass sowas, ich meine, es gibt natürlich heftige Reaktionen dagegen, also zum Beispiel der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion und Landeschef in Baden-Württemberg, Theurer, Michael Theurer heißt er, der sagt, Herr Kretschmann und die Grünen zeigen ihr wahres autoritäres Gesicht. Die FDP wird die Freiheitsrechte jetzt und künftig verteidigen, falls nötig auch gegen die Grünen. Dann sagt von der SPD Katja Mast, Kretschmanns Aussagen befremden. Jeder Eingriff in die Grundrechte muss austariert und wohl begründet sein. Gut, da hätte sie sich vielleicht früher überlegen müssen, denn gestern Abend sind die Grundrechte beschnitten worden. Da sagt übrigens keiner was in dem Zusammenhang, sondern nur wenn es so auf eine Person geht, also auf eine dramatische Person, ist meine persönliche Meinung. Ich finde das dramatisch, was mit Herrn Kretschmann passiert ist. Und es, ich frage mich, ob es damit zu tun hat, dass als Ministerpräsident man ja auch das Gefühl bekommt, mit den Jahren Macht ausüben zu können und dass da irgendwann einer überschnappt.
Naja, wir dürfen nicht vergessen, das ist ja so einer aus der Zeit, der die 68er-Bewegung noch miterlebt hat. Ob er dabei war aktiv, das kann ich nicht beurteilen, könnte ich mir allerdings vorstellen. In der 68er-Bewegung, da ging es um das Thema nicht nur freie Liebe, sondern Freiheit. Weg aus dem Muff, weg aus der Uniformierung. Man hat sich getrennt vom konservativen Kleinbürgerspießertum und so weiter. Und genau diese Menschen, die diskutieren und führen das ja jetzt wieder ein, eine neue Uniformierung, die vielleicht bunt wirkt in Regenbogenfarben und so weiter. Aber auch das sind Uniformierungen, die da wieder stattfinden. Und an der Stelle werden hier wieder genau die Dinge eigentlich neu aufgestellt, gegen die man in der 68er-Bewegung angeblich gekämpft hat. Und daran erkennt man, dass die 68er-Bewegung auch schon eine gesteuerte Anlage war, aus meiner Sicht, nach meiner Verschwörungstheorie. Und daran erkennt man beim Rückblick natürlich auch, dass damit mehr oder weniger der Grundstein wieder für eine neue diktatorische Grundlage oder, wie Herr Kretschmann sagt, ein neues, härteres Regime eben halt gelegt wurde.
Wer Augen hat, der sehe, wer Ohren hat, der höre. Ich meine, wir führen jetzt hier seit Jahren und jetzt gerade gipfelt es in absolute Auswüchse, Cancel-Culture-Diskussionen, Gender-Mainstream-Diskussionen, Woke-Diskussionen. Es werden Begriffe abgeschafft, die bislang ganz normal zum Gerüst unserer Gesellschaft gehörten, weil sie eventuell die Rechte einer einzelnen Minderheit tangieren könnten. Also wir werden im Moment damit bombardiert, dass ein altes Lebenssystem komplett abgeschafft wird und ein neues in Frage zu stellendes aufgebaut wird. Und das sind ganz sicher Zeichen für diesen Transformationsprozess. Vieles, wir kommen heute noch auf einige Themen, wo wir feststellen werden, wow, es bleibt echt kein Stein auf dem anderen. Aber dieser Transformationsprozess, der in der Bibel beschrieben wurde als jüngstes Gericht, Der sorgt dafür, dass alles Alte, das auf falschem Fundament gebaut wurde, zusammenbrechen muss. Und erst dann kann das Gesunde aufkeimen und hochwachsen. Und in dem Prozess befinden wir uns. Es wird auf alles Falsche geleuchtet. Es wächst sich jetzt hoch. Es explodiert vor unseren Augen. Und in diesem Prozess kann man natürlich meinen, dass man verzweifeln will, manchmal. Vor allem, wenn man selber tangiert ist, wenn man selber merkt, jetzt geht's an die wirtschaftlichen Kraftsäulen, die man bis jetzt hatte, plötzlich kommt man auch unter Druck. Es sind ja viele Menschen, die jetzt unter Druck kommen, die den Job verlieren, die ihre Unternehmen in die Insolvenz führen müssen, die keine Sachen mehr geliefert bekommen. Auch dazu kommen wir gleich noch. Das heißt, wo Unsicherheit stattfindet. Und man kann nur eine Sache sagen: Bleibt in eurer Kraft, bleibt im Gottvertrauen. Das gehört jetzt zu den Zeichen der Zeit dazu.
Ja, und da ist er wieder, der lärmende, fallende Baum, den man mehr bemerkt als den nachwachsenden Wald, der da schon letztendlich wieder spalier steht. Und das können wir sein, wenn wir das wollen. Wir können uns zu dem Baum gehörig fühlen und mitfallen oder eben neu aufbauen, indem wir jetzt schon wieder die Saat legen für die Zeit danach. Und die wird kommen. Davon bin ich überzeugt. Und wir sind da guter Dinge, trotz dieser wirklich unglaublichen Probleme, die auftauchen. Und wir sehen übrigens auch, wenn dann an bestimmten Stellen wieder ein bisschen die Zügel gelockert werden und die Menschen dann sofort wieder in ihre alten Muster zurückfallen und wieder sagen, grölen und dies und jenes und unkontrolliert wieder einfach in ihre alte Welt zurück wollen, das zeigt natürlich auch den Zustand der Menschheit insgesamt. Also wenn man jetzt nicht daraus lernt, weiß ich nicht, wann man noch etwas lernen will. Und deshalb sind wir guter Dinge bei denjenigen, die sich selbst schon wieder neu aufstellen.
Ich denke auch, wir hatten wirklich Gelegenheit, in den letzten 18 Monaten viel zu lernen, Dinge, über die wir uns früher nie Gedanken gemacht haben. Ich denke, wir haben hier auch im Kanal hin und wieder doch ein bisschen aufrichten helfen können, in dem Bewusstsein, dass jetzt das Wichtige ist, dass das alte Falsche fällt und das richtige Neue wachsen kann. Und ich möchte mal, also wir alle, jeder auf seine Weise, werden zurzeit hart geprüft. Wir haben letztes Jahr eine wirklich schwierige Zeit gehabt, als wir heftigst vom Spiegel angegriffen wurden mit Unwahrheiten. Und die Prozesse laufen, deswegen können wir uns da auch nicht weiter drüber äußern, möchten wir auch gar nicht. Das bleibt alles schön abzuwarten. Aber jeder kommt so in sein jüngstes Gericht. Und ich möchte euch einfach auch für den Aufbau noch einmal aus der Bibel, aus dem Neuen Testament vorlesen, was Paulus, der Apostel Paulus, an die Thessaloniker geschrieben hat zu den Zeiten des jüngsten Gerichtes. Und zwar Thessalonicher 2, die Ereignisse vor dem Kommen des Herrn, so ist das überschrieben, und viele warten auf den Messias, und offenbar ist dieses jüngste Gericht mit dem Erscheinen des Messias verbunden. Wer in die drei Bände im Lichte der Wahrheit schaut, die wir immer wieder empfehlen, wenn jemand Lichtsehnsucht hat und mehr wissen möchte, und die Schöpfungsgesetze lernen möchte, dann kann er da reinschauen und dann erfährt er auch mehr über diese Zeit, was wir hier gerade durchstehen müssen. Also, Paulus hat gesagt, bevor es soweit ist, wird es zu einem Aufstand gegen Gott kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit wird erscheinen, der Verderben bringt. Er wird sich widersetzen und sich über alle Götter erheben und jeden Gegenstand der Verehrung und Anbetung zerstören, also auch die Naturgesetze. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen und behaupten, er selbst sei Gott. Also wenn wir uns solche Gesetzesbeschlüsse wie gestern wieder ansehen, wie sich jemand erhebt über die Freiheit der Menschen, über die Gesundheit der Menschen, entscheiden zu können. Ja, das könnte ich hier schon mal in direkten Zusammenhang gebracht sehen. Dann heißt es weiter, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam. Gesetzlosigkeit, damit ist die Naturgesetzlosigkeit gemeint. Jemand, der gegen die Naturgesetze verstößt. Jemand, der nicht mehr davon ausgeht, dass es eine Herdenimmunität durch eine natürliche Immunität bei jedem Menschen gibt, sondern sagt, die ganze Welt muss durchgeimpft werden. Ja, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam und es wird verborgen bleiben, bis der, der es jetzt noch aufhält, weggenommen ist. Dann wird der Gesetzlose erkennbar werden. Das haben wir jetzt. Aber der Herr wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten und durch sein Erscheinen vernichten, wenn er kommt. Der Böse wird kommen, um mit mächtigen Taten und verlogenen Zeichen und Wundern das Werk des Satans zu tun. Mit üblen Täuschungen wird er die Menschen verführen, die ihrem Verderben entgegengehen, weil sie nicht an die Wahrheit glauben wollen, die sie retten könnte. Deshalb wird Gott eine große Blindheit über sie kommen lassen, und sie werden all die Lügen glauben. Und damit werden alle gerichtet, die der Wahrheit nicht geglaubt und an ihrer eigenen Ungerechtigkeit Gefallen gefunden haben.
Ja, ein wirklich so guttunender Text, weil man dann erkennt, wie die eigentliche Architektur aussieht und wozu es führen wird. Und diese Menschen der Gesetzlosigkeit, die finden wir momentan sehr stark vertreten bei denjenigen, die die irdischen Gesetze machen. Und das ist ja das Paradoxon, was da eigentlich auftaucht, dass dort die Gesetzlosigkeit am meisten verbreitet ist. So kommt es mir zumindest persönlich vor. Und ich glaube ganz einfach, wenn wir wissen, dass die Gesetze auch auf der irdischen Ebene eigentlich den Gesetzen der Natur entsprechen sollten, das ist übrigens auch die Grundlage einer Juristerei, dass man versuchen soll, so naturgesetzlich wie möglich die Gesetze zu schaffen. Sie sollen ja letztendlich ein bisschen spezifizieren, was uns die Natur letztlich vorgibt. Hier gibt es eine Umkehrung genau ins Gegenteil der Gesetze der Natur. Und genau das ist das, was hier beschrieben wird. Und das würde ich auch als diabolisch interpretieren.
Ja, und zum Schluss heißt es hier bei Paulus, die Gläubigen sollen festbleiben. Und da heißt es, eure Rettung kommt durch den Heiligen Geist, der euch den wahren Gesetzen immer ähnlicher werden lässt und euren Glauben an die Wahrheit. Wir bitten für euch, dass unser Herr und Gott, der uns geliebt und uns in seiner Gnade bleibenden Trost und guter Hoffnung geschenkt hat, eure Herzen ermutige und euch stärke in allem, was ihr sagt und tut. Das sind aus meiner Sicht so wichtige, aufmunternde, aufbauende Worte, die eben zu diesem jüngsten Gericht gehören. Viele denken noch, ach nee, das kann es noch nicht sein. Aber ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt noch deutlicher nachlesen könnte als dort.
Ja, mit Sicherheit nicht. Und was mich besonders berührt dabei ist, diese unendliche Gnade, die wir jetzt erhalten, dass nicht mit pauschal, mit einmal Wisch und weg die gesamte Menschheit durchvernichtet wird, so wie es mir manchmal vorkommt, dass sie es verdient hätte, wenn ich sehe alleine, was wir aus diesem Erdball gemacht haben, sondern dass aufgrund der Tatsache, dass es immer noch Menschen gibt, die eben nicht diesem Untergang zugeführt werden sollen, dass die große Chance auch bekommen. Und ich hoffe, dass sich da immer mehr anschließen. Und da geht es nicht um irgendwelche Religionen oder Glaubensrichtungen oder Kirchen oder Sekten, sondern da geht es um die eigene persönliche Verbindung jedes Einzelnen, jeder einzelnen Seele zum Licht und eben zu diesen göttlichen Schöpfungsgesetzen.
Es heißt an anderer Stelle im Neuen Testament, auch im Alten findet man die sinngemäße Aussage, dass am Ende dieser Zeit Kinder gegen die Eltern ungehorsam werden, dass Länder sich gegeneinander richten und dass bei all der Ungerechtigkeit derjenige, der fest im Gottvertrauen steht, nötigenfalls auch von der Familie lassen muss. Und ich hatte mich immer gefragt, als ich vor Jahren schon diese Sachen gelesen hatte, mit großem Interesse, wie wird das sein, wenn es so weit ist? Und wenn ich mir jetzt ansehe, wie alleine das Impfthema die Gesellschaft spaltet, mitten durch die Familien, alle anderen politischen Themen ja auch, die Mikrobe letztes Jahr. Aber nun ist es das Impfthema, mit dem die Menschen wirklich weich gekocht werden.
Ja, ich kann da nichts zu sagen. Genauso ist es.
Okay, also, das haben wir. Jetzt kommen wir, du hast ja vollkommen recht, Andreas. Wir kommen zu einem nächsten Thema. Auch das hatten wir in den letzten Tagen schon öfter besprochen. Und wir haben ja über diesen Woker-Aktivismus gesprochen, also über die Umbenennung vieler Begriffe, die politisch jetzt nicht mehr richtig erscheinen. Und die Bild-Zeitung mal wieder hat geschrieben, der Woke-Aktivismus driftet in den USA in immer absurdere Sphären ab. Also nicht nur in den USA, natürlich auch überall auf der Welt. Aber dort nimmt immer vieles seinen Anfang und schwappt dann über. Und in Deutschland und Europa ist das Thema ja auch schon ganz, ganz oben. Und hier heißt es, da gibt es eine Bildungsinitiative für den Mathematikunterricht. Die heißt The Education Trust in Oakland, hat eine Unterrichtsempfehlung veröffentlicht, mit der Lehrer ihren eigenen unbewussten Rassismus entlarven können. Eine der Methoden lautet, die Lehrer sollen es im Matheunterricht vermeiden, die Schüler bei Rechenaufgaben nach der richtigen Lösung zu fragen. Der Grund, das stärke die weiße Vorherrschaft, also Rassismus, oder anders gesagt, vor allem schwarze Schüler sollen daran gehindert werden, Matheaufgaben richtig zu lösen, weil man sie sonst diskriminieren würde. Verstehst du das?
Also der Irrsinn ist für mich kaum noch zu begreifen. Ich meine, was wir hier haben, ist ein Rassismus mittlerweile gegen die Rasse Mensch insgesamt, habe ich das Gefühl. Denn wir werden ja hier mittlerweile pauschal, global, komplett verdummt und missachtet. Und ich weiß gar nicht mehr, muss ein Rassismus eigentlich nur zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen stattfinden? Oder kann man die Menschheit insgesamt auch sehen und mit dem alten Begriff Rasse bezeichnen und muss dann irgendwo eine Gruppe sehen, die sich da drüber stellt und diese gesamte Menschheit, und zwar ob das jetzt Indigene, die sogenannten Rothäute, wie man sie früher gesagt hat, was heute auch verboten ist, oder eben halt die Gelbhäute, wie man sie früher genannt hat, was auch verboten ist, da kann ich ja alles mitleben. Die haben unglaublich verschiedene ethnische Gruppen und die werden ja pauschal mehr oder weniger missachtet. Das ist eigentlich ein Globalrassismus gegen die Rasse Mensch an sich, so kommt es mir vor.
Ja, es ist ja auch so, dass diese Theorien, diese Critical Race Theory heißt sie ja, dass die zum Beispiel in mehreren Bundesstaaten in den USA abgeschafft wurde und aus den Klassenzimmern verbannt wurde. Natürlich von republikanisch regierten Ländern, also Bundesstaaten wie Georgia, Florida, Tennessee, Oklahoma, Montana, Idaho, und in 10 anderen Staaten wird gerade ein Verbot diskutiert. Also alle machen den Blödsinn auch nicht mit. Aber nochmal, diese Critical Race Theory geht davon aus, dass der in der Kolonialzeit entstandene Rassismus in jedem noch so banalen Aspekt des Lebens verankert ist. Das geht so weit, dass man selbst die Mathematik für ungültig, da nicht objektiv erklärt, weil sie von weißen Kolonialherren erschaffen wurde. Und brisant an der ganzen Sache ist, dass die sogenannte Bildungsinitiative, die die Empfehlung herausgebracht hatte, mit über 1 Million Euro, von wem wohl unterstützt wird?
Bill & Melinda Gates Stiftung.
100 Punkte, Andreas. Du bist wirklich sehr klug.
Wow.
Ja, und das sollte uns alles überhaupt nicht mehr wundern. So, nächstes Thema, Lieferketten. Auch da gibt es eine Menge interessanter Zuschriften. Wir haben eine zugesandt bekommen, da schreibt jemand, das ist weitergeschickt worden, eine Mail eines Lieferanten für Dekorationsartikel. Der schreibt, liebe Partner, liebe Kunden, die Corona-Pandemie ist europaweit am Abklingen. Langsam kehren wir zu einer lang ersehnten Normalisierung der wirtschaftlichen Lage zurück. Doch die Folgen sind leider immer noch sichtbar. Die Lage in Fernost ist weiter angespannt. Es herrscht Fachkräftemangel. Ebenfalls sind teilweise auch Rohstoffe knapp. Die Rohstoffpreise sind aus diesen Gründen gestiegen und steigen weiterhin. Ein weiteres Problem ist der Transport. Die Verschiffung der Güter und der Transport gestalten sich sehr schwierig. Es besteht noch immer ein Equip- Management-Problem. Das heißt, es stehen zu wenig Leercontainer in Fernost zur Verfügung. Hinzu kommt, dass durch vermehrte Covid-19-Fälle diverse Häfen in China teilweise geschlossen haben, hierdurch massive Verzögerungen entstehen. Die Vorbuchungsfrist für Container beträgt 4 bis 6 Wochen vor Verschiffungstermin. Aber selbst dann hat man keine Garantie, dass der Container pünktlich verladen wird. Daraus resultieren massive Preiserhöhungen. Die Frachtkosten haben sich um das 7-fache erhöht. Es ist keine Entspannung in Sicht. Dennoch möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass aus dieser Situation heraus Projektanfragen oder Artikelanfragen, die wir nicht lagernd haben, eine Gültigkeit von einer Woche haben, da wir Preise und Bedingungen den aktuellen Gegebenheiten anpassen müssen. Ja, und so weiter und so weiter. Andreas, das sind ja Meldungen, die kommen von allen Richtungen. Und ich glaube, es kann sich noch gar keiner vorstellen, in welche feine Vergliederungen unseres normalen Lebens diese ganzen Punkte noch ziehen werden.
Ja, wir erleben das, was wir bereits seit über einem Jahr sagen, dass jetzt die mittelständischen Betriebe besonders betroffen sind, und zwar von der Überschuldung bis hin zur Zahlungsunfähigkeit. Das sind ja beides Konkursbegriffe, die man mit dem Begriff Insolvenz überschreibt. Ich finde den Begriff Insolvenz gar nicht wirklich so treffend. Aber das Hauptproblem, was wir haben, sind wirklich die Liefermöglichkeiten. Das heißt, die Lager sind leer und man kann einfach seine Produktion nicht weiterführen. Denn es sind ja manchmal auch nur Zuliefererdinge, die dann kommen. Und ich sehe momentan sehr viele verzweifelte Unternehmer, mit denen ich auch in Kontakt bin. Mittelständische Betriebe, die schon in der 3., 4. Generation sind. Das ist erschütternd, wenn man das hört. Die dann, was weiß ich, zwischen 100 und 150 Mitarbeiter haben, die jetzt dabei sind und in irgendwelchen Notfallmaßnahmen versuchen, mit Lötkolben irgendwelche Kleinteile selbst herzustellen, um irgendwie die Zeit durchzustehen. Und ja, und es ist wirklich schwer, da die richtigen tröstenden Worte zu finden, weil das sind sehr fleißige, ordentliche Leistungsträger, die Garanten unserer Wirtschaftsordnung aus der Vergangenheit, die jetzt wirklich geschlachtet werden. Und wenn ich dann sehe, dass die wenigen Dinge, die noch geliefert werden, dann an die großen Big Player gehen, an die großen Handelshäuser, die eben per Internet ihre Waren verkaufen, dann wundert man sich überhaupt nicht mehr, dass hier ein solcher Weg hier eingeschlagen wurde. Eine ganz eindeutige Strategie der Vernichtung.
Jo, jetzt kommen wir zu den Fleischpreisen und überhaupt der Situation des globalen Fleischmarktes. Das Portal Agrar heute meldet, die Rinderpreise gehen durch die Decke. Vor 9 Monaten waren sie noch auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. Derzeit bekommen die Bauern für ihre Schlachtkühe so hohe Preise wie zuletzt vor 9 Jahren. Für Bullen werden die höchsten Preise seit 3 Jahren gezahlt. Die Kosten sind extrem gestiegen, nicht nur für das Futter. Das frisst einen guten Teil der höheren Erlöse wieder auf. Die Frage ist, was sind wirklich die Gründe für den enormen Preisanstieg und insbesondere auch bei Kühen? Und da heißt es hier, die Rallye ist nicht nur auf Deutschland beschränkt. Die Preistreiber sind am gesamten europäischen Rindfleischmarkt. Und in dem einen Land etwas stärker, in dem anderen etwas moderater. In allen wichtigen Rindfleischerzeugerländern der EU gehen die Preise derzeit steil nach oben, also auch in Frankreich, Italien, den Niederlanden, Dänemark, ebenso in Polen, in Irland. Das zeigt jedenfalls die aktuelle Preisstatistik der EU-Kommission. Ganz offensichtlich ergänzen sich 2 Aspekte. Sowohl das Angebot als auch die Nachfrage wirken derzeit preistreibend. Schaut man zunächst auf das Angebot, dann zeigen die letzten Daten der Kommission, dass das viel kleiner ist als im vorigen Jahr. Das wird dann hier alles ausgeführt. Ihr könnt in den Artikel mal selber reingehen. Es gibt aber auch deutlich weniger Importe, aber doch sehr hohen Bedarf. Denn der Bedarf steigt jetzt wieder, seit die Gastronomie wieder aufmachen darf. Und auch Kantinen und andere Großabnehmer stehen wieder auf der Matte. Das kurbelt die Nachfrage enorm an und trifft jetzt aktuell auf ein extrem kleines Angebot. Und Es ist noch eine andere Entwicklung. Das sind die während Corona massiv gestörten Lieferketten. Deshalb kommt nun weniger Rindfleisch aus Drittländern auf den deutschen und europäischen Markt. Wir haben das neulich gemeldet, dass Argentinien für 4 Wochen den gesamten Export ausgesetzt hat. Dann gab es den großen Cyberangriff auf einen der größten Fleischproduzenten der USA, und zwar sowohl in Brasilien als auch in den USA, wo eben auch für längere Zeit alles stillstand. Ein Cyberangriff heißt ja jetzt auch, dass da gar nichts mehr geht für eine ganz gewisse Zeit. Also riesengroße Probleme kommen, Andreas, und wir kommen gleich zur nächsten Meldung, dass eben auch bei den großen Discountern in Deutschland und Europa das Billigfleisch aus den Sortimenten genommen werden soll. Das heißt, wir sehen das, was Klaus Schwab angekündigt hat in seinem Buch Secret Reset, dass nicht nur der Hunger kommen wird, sondern auch, dass die Menschen sich angewöhnen müssen, weniger und irgendwann überhaupt kein Fleisch mehr zu essen.
Also grundsätzlich begrüße ich die Entwicklung zum Vegetarismus wirklich uneingeschränkt. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Und vor allem begrüße ich auch, dass man diese wirklich unwürdige Tierhaltung, diese wirkliche Vergewaltigung dieser Tiere, dass man diese unterbindet und das nicht mehr zulässt. Und diese Billigfleischangebote waren wirklich eine Katastrophe, wenn man weiß, unter welchen Bedingungen sie zustande gekommen sind. Das heißt, dieses Thema ist ganz förderlich besetzt. Jeder, der dieses Thema so anspricht, da sagen alle, gerade in unserer heutigen rot-grünen Ideologie, ja, das ist richtig, da müssen wir etwas tun. Das Spannende ist, dass wir hier wieder diese hybride Führung erkennen. Auf der einen Seite, dass wir sagen, die Lieferketten brechen zusammen, und da sind ja politische Maßnahmen dran ganz klar verantwortlich, nämlich die Shutdown-Maßnahmen, die nicht hätten nötig sein können, müssen. Man hätte sie auch längst abschaffen können, wenn man sich dann geirrt hätte und hätte gesagt, okay, wir haben jetzt bessere Informationen. Jetzt wissen wir ja sogar, dass sie weiter verlängert werden können, selbst wenn gar keine Grundlage mehr dafür da ist. Also Inzidenzwert bei Minus wahrscheinlich. Das heißt, die Leute gesunden permanent mehr. Das ist der Punkt. Aber gleichzeitig, man könnte das Problem ja lösen, wenn man das wirklich im Interesse der Menschen wollte. Man könnte zum Beispiel den Gemüseanbau, man könnte tatsächlich die Möglichkeiten alternativer Produkte, ganz klar, übrigens auch ökologisch, das ist doch das, was die Grünen eigentlich wollen, könnte man das hervorragend machen.
Das glaube ich inzwischen alles nicht mehr.
Das sagen sie aber. Die Welt ist groß genug, um alle Menschen zu ernähren. Und wir brauchen auch mit Sicherheit nicht diese Fleischmengen und können auch fleischlos leben. Das ist nicht das Hauptproblem. Das Problem, dass hier alles in eine Richtung läuft, die darauf hinausläuft, dass Essen zur Luxusware wird. Dass sich keiner mehr leisten kann, wirklich angemessen satt zu werden. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man dann nur noch auf die Industrieproduktion von Nahrungsmitteln angewiesen ist. Und das sind dann sogenannte Füllstoffe mit nachgeahmten Vitaminen, mit nachgeahmten Spurenelementen und allem, was da dran ist. Also nichts Natürliches mehr, sondern unnatürlich. Das Ganze dann wieder in Verbindung mit dem Humanismus, dass die Menschen und Maschinen zusammen kombiniert werden. Also wir sehen die gleichzeitige Verdummung, dass Mathematik nicht mehr 2 und 2 muss nicht mehr zwingend 4 sein, denn das ist rassistisch, wenn man sowas sagt. Also daran erkennt man Verblödung, Abschaffung der Kultur, Tradition. Das geht alles in eine Richtung, da passt das gut rein.
Also es ist, glaube ich, sinnvoll, wenn man Fleischesser ist, und das sind die meisten heute noch, dass man tatsächlich allmählich anfängt umzustellen, weniger Fleisch zu essen. Nicht mehr jeden Tag. Früher war es so bei uns, da gab es am Sonntag einen Braten und ansonsten unter der Woche gab es überhaupt gar kein Fleisch. Und ich selber war auch jahrelang Vegetarierin, du ja auch. Das ist auch alles zu machen. Ich denke, also wir haben es auch drastisch reduziert, den Fleischverzehr. Und ich denke, du hast es ja auch am Anfang begrüßt, ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass wir hier auf der Erde irgendwann kein Fleisch mehr essen werden. Es ist besser, einen allmählichen Wechsel vorzunehmen. Das wird jetzt relativ hart werden, denn was wir gleich noch hier aufzählen werden, deutet darauf hin, dass in wenigen Jahren radikal gar kein Fleisch mehr da sein wird. Das heißt, wer sich in Ruhe darauf vorbereiten will, der fängt damit jetzt an. Einfach ein bisschen weniger Fleisch, dafür basishaltige Kost, ruhig Kartoffeln, die sind sehr gesund, viel Gemüse, baut es euch, wenn es geht, selber an, so viel es geht. Neulich schrieb jemand, ja, wenn einer nur einen kleinen Balkon hat, dann sind das ja nur ein paar Mahlzeiten, die er sich da anbauen kann. Ja, dann sind es ein paar Mahlzeiten, aber ihr könnt auch über den Winter beispielsweise in der Wohnung, wenn ihr sonnige Fenster habt, könnt ihr Gemüse anbauen. Tomaten zum Beispiel, Gurken und so weiter, das ist möglich. Es ist natürlich nicht, dass es ausreichend fürs ganze Leben ist, aber es ist doch ein wirklich großes Dazu, je nach Platzangebot. Und wir hatten neulich eine Zuschrift, wo jemand sagte, schrieb, dass sie einen großen Garten haben, den sie jetzt wieder voll bewirtschaften und Menschen im Umfeld abgeben. Je nachdem, wie viel Geld die haben, geben sie was oder geben nichts. Aber sie sagen, sie können es sich leisten und es macht ihnen Spaß. Finde ich ein wunderschönes Beispiel. Ich denke, Andreas, das ist die Richtung, in die wir wirklich langsam umdenken müssen, auch in Richtung Gemeinschaft.
Richtig. Und das ist übrigens eine Richtung, die man sich von Seiten der neuen Weltführer gar nicht so richtig vorstellen mag, denn sie wollen ja die komplette Kontrolle und die Macht haben. Man kann sich sehr wohl mit Getreide und auch mit Kartoffeln und Gemüse richtig satt essen und übrigens auch sehr schmackhaft. Bohnen. Man muss es einfach wieder lernen, Bohnen und so weiter. Genau, das ist es. Also die Möglichkeiten sind eindeutig da. Und ich glaube, wir hätten auch gar nichts dagegen, wenn wir sagen würden, wir werden jetzt kein Fleisch mehr produzieren, denn wir müssen wissen, dass wir um ein Kilo Fleisch zu ernten, ich sage das jetzt in Anführungsstriche, wie ein Vielfaches an Getreide verfüttern müssen. Das bedeutet, die Reduktion von Fleisch bedeutet gleichzeitig eine Mehrmöglichkeit an Nahrungsmitteln für die Bevölkerung im Rahmen nämlich fleischloser Kost. Wenn es dann vernünftig gemacht werden würde, und das kann ich relativ schwer erkennen, wenn gleichzeitig ein Bill Gates der größte Landbesitzer in USA ist und er damit genmanipulierte Waren anbauen will und eben halt Kunstfleisch herstellen will und so weiter. Das sind alles Industrieproduktionen. Wir müssen wieder zurück zur Natur und wieder gesunde Nahrungsmittel lernen und uns von den Füllstoffen zu trennen.
Ja, also ich habe gerade dazwischen gewispert, Bohnen, Erbsen, wenn ihr sowas zum Beispiel auch im Trockenzustand lagert bei euch, das hält sehr lange und ein paar getrocknete Erbsen beispielsweise, eine Suppe davon gekocht, ein paar Kartoffeln, ein paar Möhren rein, da wird man richtig satt und hat wirklich viele Vitamine auch zu sich genommen. Schöne Kräuter noch rein und gut ist es. Also ich will kurz vorlesen, was hier in der Bild-Zeitung steht zum Thema Discounter, wirft Billigfleisch aus dem Sortiment, also zum Thema Aldi. Aldi will ab 2025 kein Billigfleisch mehr, Rind, Schwein, Hähnchen und Pute im Sortiment haben. Konkret heißt das, alle Fleischprodukte der Haltungskategorie 1, also Massentierhaltung, werden ab 2025 nicht mehr verkauft. Bis 2030 soll auch Kategorie 2 aus den Regalen verschwinden. Es gibt 4 Kategorien. Ich habe diesen Artikel über dem Podcast, also vor dem Podcast verlinkt. Ihr könnt euch das selber genauer anschauen, wenn euch das interessiert. Schon in diesem Jahr 2021 sollen 15% des Frischfleischumsatzes aus den Haltungsformen 3 und 4 generiert werden. Also es wird auch umgestellt aus der Massenhaltung raus in Richtung, Lebens- oder wie nennt man das, wenn man Achtung vor der Natur hat, ganz genau. So, und wird das Fleisch jetzt teurer? Da heißt die Antwort ja und nein. Fakt ist, 1 Kilogramm Hackfleisch gibt es für 99 Cent. Das gibt es dann künftig bei Aldi nicht mehr. Aber der Preis dessen, was die Verbraucher jetzt schon für Fleisch aus der Kategorie 3 und 4, also das ist Außenklima und Biohaltung bezahlen, wird nicht noch erhöht. Man gehe damit ein unternehmerisches Risiko ein, wenn Mitbewerber bei der Entscheidung nicht mitziehen würden und weiter Billigfleisch verkauften, heißt es bei Aldi. Und Ja, und dazu wird es nicht kommen, denn hier wird schon aufgezählt. Auch Lidl hat bereits im vergangenen Jahr angekündigt, Fleisch der Haltungsform 1 aus dem Sortiment zu nehmen. Billiges Schweinefleisch soll 2022 ganz verschwinden, Rind 2025. Und Rewe und Penny haben Ähnliches vor, heißt es hier. Da hat man noch kein Ausstiegsdatum genannt. Und von Edeka und Netto sind bisher keine Pläne bekannt, aber man kann davon ausgehen, dass auch hier die am selben Strang ziehen werden. Man will deswegen erst ab 2025 der völlige Ausstieg. Man wolle den Zulieferern und Bauern Zeit geben, die Produktion umzustellen. Denn natürlich ist der Fleischbedarf groß und man wolle den Kunden auch ab der Umstellung noch ein großes Sortiment zur Verfügung stellen. Also heißt mit anderen Worten, die Massentierhaltung, Andreas, und dagegen haben wir uns ja nun auch nicht nur einmal ausgesprochen, und ich glaube, jeder, der ein Mensch ist, der noch Würde und Anstand und Moral innehat, der kann es nur ablehnen. Und ich hoffe auch, dass nicht viele dazu greifen. Also eigentlich ist es ja der Schritt in die richtige Richtung.
Ja, das ist richtig. Aber mir wäre es lieber, wenn man es dann wenigstens so machen würde, dass es ehrlich und aufrichtig gegenüber den Menschen durchgezogen werden würde. Und wenn ich jetzt daran denke, dass Ende 2019, bevor die Corona-Krise so langsam in Gang gesetzt wurde, vor 2019 ein Gipfeltreffen der großen Discounter- und Lebensmittelketten war im Bundeskanzleramt mit Frau Merkel und jetzt interessanterweise diese Gruppen schon mehr oder weniger in einer konzertierten Aktion nacheinander, das soll natürlich echt aussehen, so interpretiere ich das, jetzt plötzlich sagen, dass diese Entwicklung jetzt dieser Preise und auch dieser Massentierhaltung und all dieser Dinge jetzt entsprechend umgestellt werden soll. Daran erkennen wir oder glaubt man zu erkennen zumindest, dass man, wenn man diese Indizien zusammensetzt, eine Beweiskette führt für eine komplette Agenda, die durchgezogen wird von A bis Z und nichts geschieht zufällig. Und das Ganze passiert unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Und während Herr Spahn und Herr Wieler die RKI-Zahlen diskutieren und so weiter und so fort, finden einfach die wesentlichen politischen Entscheidungen auch im Schatten der EM und so weiter auf einer ganz anderen Ebene statt. Und wenn man das einmal durchprüft und auch mal zurückschaut, dann erkennt man, dass es alles in sich eine geschlossene Kettenentwicklung ist mit einer langen Vorbereitungszeit.
Ja, und was ich faszinierend finde an diesen Themen, ist, dass auf der einen Seite ja vieles richtig ist, aber wie du selber sagst, auf der anderen Seite natürlich verdeckt durchgezogen wird und zunächst mal wie ein Genickschlag für viele ankommen muss. Denn wir selber haben es ja auch erlebt, das ist ja gar nicht so ohne, wenn du von heute auf morgen zum Beispiel den Fleischverzehr komplett einstellst. Der Körper ist darauf überhaupt nicht eingestellt. Viele essen viel Fleisch, was nicht richtig ist, was auch nicht gut ist. Aber es ist ja fast wie eine Art Entzug, wenn dann plötzlich von mehr oder weniger einem Tag auf den anderen nichts da ist.
Ja, natürlich. Der Sättigungsgrad ist natürlich ein ganz anderer, wenn man beispielsweise Gemüse und Kartoffeln isst. Das muss man sich erst, da muss man sich dran gewöhnen. Für mich war das damals kein großes Thema. Ich habe mich sehr daran gewöhnt. Und wenn man dann auch lernt, wie man vegetarisch sein Essen zubereitet, dann hat man auch ein wirkliches Wohlgefühl nach dem Essen und auch ein Sättigungsgefühl und nicht irgendwie da so ein Loch im Bauch, wenn man da noch durch die Gegend läuft. Für mich ist einfach nur eines wichtig: Man kann mit den Menschen offen darüber reden, aber offensichtlich will man es nicht, weil man selbst den Menschen nicht glaubt, die man im Rahmen der politischen Agenden über die ganzen letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte herangezogen hat. Und das ist ja eine Art von Verachtung der Bürger durch die Regimes, die wir haben, indem sie sagen, sie geben etwas anderes vor und in Wirklichkeit etwas ganz anderes wollen. Das ist ja das, was dahinter steht.
Ja, und so ist es jetzt auch, was das Getreide angeht. Die Europäische Kommission hatte im Rahmen der Strategie Farm to Fork bestimmte Ziele für 2030 vorgeschlagen, nämlich was den sogenannten Green Deal angeht, also im Rahmen des sogenannten Klimawandels. Dazu gehören die Ausweitung der ökologischen Produktion auf 25% der landwirtschaftlichen Nutzfläche von derzeit etwa 8% und außerdem die Reduzierung des Einsatzes von chemischen Pflanzenschutzmitteln, neudeutsch Pestizide, um 50%. Klingt gut, finde ich, aber das hat Folgen, denn die Getreideproduktion in Europa bricht dadurch dramatisch ein, schreibt das Portal Agrar heute. Und da heißt es, der Green Deal hat für die Getreidemärkte verheerende Auswirkungen. Das sagt der Verband der europäischen Getreidehändler Cockerell in einer Online-Diskussion von vorgestern, vom Mittwoch. Folgen sind die Destabilisierung der Agrarmärkte und die Verlagerung von Umweltproblemen. Die Getreideexperten erwarten einen scharfen Einbruch der Getreideproduktion und einen erheblichen Verlust an Exporten. Dabei wird die Europäische Union von einem der größten Getreideexporteure der Welt wahrscheinlich zum Nettoimporteur. Und zwar hatten die eine Online-Debatte über die Folgen der Green Deal-Vorschläge vorgestern. Ziel der Debatte war nicht nur, die Prognosen von diesem großen Agrarverband bekannt zu machen, sondern auch einen Beitrag zur öffentlichen Debatte zu leisten und Input von anderen Interessengruppen zu erhalten. Und sie betonen, die Bewertung ist nicht akademisch, noch basiert sie auf komplizierten Modellen, sondern es handelt sich um eine empirische Bewertung, die von Analysen und Unternehmen und nationalen Verbänden erstellt wurde und untersucht wurde, wie sich die Agrarproduktion der EU jetzt verändern würde. Und man kam zu dem Ergebnis, dass diese Politik eben die Getreideproduktion stark reduzieren wird. Die Ziele der Kommission wurden auch schon von anderen Vertretern der Landwirtschaft als unrealistisch kritisiert, zumal die Kommission bisher selbst keine eigene Folgenabschätzung vorgelegt hat. Dabei sind die Meinungsverschiedenheiten so groß, dass sie auch ein Grund für die Verzögerung der Reform und der dabei auch ausgereichten Gelder sind. Green Deal heißt ja, es werden nur noch solche Programme unterstützt, die die EU-Kommission vorgibt, egal ob sie logisch sind oder nicht, egal ob sie für die Landwirte umsetzbar sind oder nicht, egal wie die Industrie damit umgehen kann oder nicht.
Ja, wir haben ja das gleiche Muster wie bei dem vorherigen Thema. Wir haben hier eine Lage, dass man genau in der Situation, wo wir in dieser sogenannten Corona-Krise gelandet sind, wo wir Sondermaßnahmen haben, wo wir eine sogenannte epidemische Lage haben, wo wir ein Ermächtigungsgesetz zum Zuge haben und so weiter, wo eigentlich alle diese Dinge jetzt eigentlich hinten angestellt werden müssen. Wir hatten ja Jahrzehnte Zeit, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen, aber wir machen es genau jetzt, wo auch die Lieferketten gerade zusammenbrechen und der Shutdown nicht einmal aufgehoben wird. Das heißt, wir sehen ja hier auch, dass alles in eine Richtung geht, auf einen bestimmten Punkt hin. Und wenn jetzt gleichzeitig die Getreide reduziert werden sollen durch zum Beispiel Mangeln, durch weniger Pestizide, was ich ja sehr begrüße, dann müsste man natürlich auf der anderen Seite entsprechend auch aufforsten und müsste jetzt sagen, wir müssten jetzt Ackerland neu produzieren, ökologisch, denn es gibt in ganz Europa riesengroße Nutzflächen, die man noch nutzen könnte, wo aber durch die EU Stilllegungsprämien sogar bezahlt werden. Also das Problem wäre natürlich lösbar. Wenn man natürlich auf der dritten Seite natürlich auch die Menschen noch dazu bringt, bei einer Inzidenz von null immer noch Masken zu tragen und dann trauen sie sich auch nicht mehr auf dem Acker zu arbeiten, weil sie alle Angst haben, sich entsprechend noch anzustecken, sehen wir einen weiteren Faden im Prinzip dieser hybriden Führung. Man versucht hier offenbar einen Mangel in Gang zu setzen, damit die Leute wie in einen persönlichen Reset komplett mit dem Hintern auf dem Boden aufsetzen und plötzlich gar nicht mehr fragen, was gibt es heute zu essen, sondern gibt es heute was zu essen? Und das ist dann der Punkt, wo man dann die Menschen so klein bekommen hat, wo man dann alles mit ihnen machen kann. Das könnte das Ziel sein. Deshalb ist die Eigenvorsorge, die Autarkie, die man hat, soweit es irgend geht, möglich wichtig.
Ja. Es ist wie ein Weltbrand, der entfacht wird auf allen Gebieten. Man steht manchmal fassungslos davor und da fällt mir wieder Jesaja 8 im Alten Testament ein. Rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschrecket. Denn hier ist Immanuel, das heißt Gott mit uns, das heißt jüngstes Gericht. Und dieses rüstet euch und erschrecket und immer wieder, das sind ja immer wieder Prozesse, man stabilisiert sich wieder innerlich, betet, richtet sich nach oben aus, wumm, kommt das nächste Ding. Heißt, man liegt wieder. Schnell aufstehen, Krone richten, weitergehen, nach oben gucken, beten. Das sind jetzt die Prozesse. Und wenn man nach 5-mal sagt, ich kann nicht mehr, dann muss man sich wieder zusammenreißen und sich erneut innerlich die Stabilität geben, indem wir rausgehen, indem wir in der Natur sind. Macht es bitte so oft es überhaupt geht und beschäftigt euch mit Pflanzen und Kräutern. Nicht umsonst mache ich das hier im Kanal regelmäßig, um euch irgendwie mitzureißen, damit ihr mit beiden Beinen auf der Erde steht und die Hände oben im Himmel habt. Ich möchte ganz kurz noch sagen, dieses Cockerel, diese Agrarvereinigung, die haben sich da ja auch getroffen, um andere Meinungen noch zu hören. Und es ist sehr interessant, was dabei rauskommt. Also die gehen davon aus, dass die vorgeschlagenen grünen Ziele, die EU-Produktion von Weichweizen, das ist die Hauptgetreideart in der EU, von rund 128 Millionen Tonnen, die in diesem Jahr erwartet werden, auf etwa bestenfalls noch 109 Millionen Tonnen im Jahr 2030 nach unten drücken würde. Sie verweisen zudem auf die Risiken einer Destabilisierung der Agrarmärkte und kritisieren die Verlagerung von Umweltproblemen in andere Teile der Welt. Das ist ja wie überall, auch die Stahlindustrie. Wir importieren jetzt den schmutzigen Stahl aus China und die deutsche Stahlproduktion, die mit die sauberste auf der ganzen Welt war, wird abgeschafft. Aber lesen wir hier noch weiter. Ausdrücklich fordert man auch von der Kommission eine detaillierte Folgenabschätzung ihrer grünen Ziele, die ja bis jetzt noch nicht vorliegen. Die EU, heißt es, ist einer der größten Exporteure von Weizen und Gerste, gleichzeitig von importiertem Mais und Raps abhängig. Wir sind künftig also nicht mehr einer der großen Exporteure, aber vielleicht einer der großen Importeure, sagt Oliver Balkhausen, Vorstandsmitglied von Cockerel und Forschungsleiter bei Archer Daniels Midland. Die Umweltziele könnten auch, und das ist ein wichtiger Punkt, die Abhängigkeit der Europäischen Union von Ölsaatimporten durch eine Reduzierung des Rapsanbaus verstärken. Das dürfte nach Einschätzung von Cockerel dazu führen, dass die Europäische Union jährlich mehr als 10 Millionen Tonnen Raps importieren muss, verglichen mit derzeit rund 6 Millionen Tonnen. Außerdem sprach sich Giorgio Dallabona, der CEO von Cereal Docks International, einem Unternehmen mit Sitz in Italien, aus. Er betonte, dass eine geringere Agrarproduktion die Abhängigkeit Europas von Importen erheblich erhöhen wird. Olivier Calva, Europa-Regionalmanager von Viterra, betonte ebenfalls, dass es für die EU von entscheidender Bedeutung sei, ihre derzeitige Präsenz auf den globalen Agrarmärkten zu behaupten. Und eine Studie des US-Landwirtschaftsministeriums hatte Ende des vorigen Jahres bereits die verheerenden Auswirkungen des Green Deals auf die Agrarpreise und Kosten aufgezeigt.
Also was ich hier auffällig finde, ist, dass es um die EU geht und nicht um die einzelnen Länder. Hier spricht man immer permanent von der EU. Was ist denn überhaupt die EU? Das ist eine Verbindung von mehreren Ländern, mehr oder weniger zwangsvereinigt worden durch eine Lobbyorganisation privater Natur. Aber die EU schwingt sich damit immer mehr auf zu den Vereinigten Staaten von Europa. Das sehen wir doch daran, dass die EU jetzt in Zukunft sogar in der Lage sein soll, eigene Schulden zu machen, was absurd ist, weil eine EU sich ausschließlich aus Eigenmitteln zu finanzieren hat. So steht es gesetzlich geschrieben. Und die Eigenmittel sind immer nur für 7 Jahre festgelegt. Das heißt, von bis zum Jahre 2027 ist die EU durchfinanziert. Ab dem Jahr 2027 müsste wieder eine neue Finanzierungsperiode gemacht werden. Auch das finde ich sehr wichtig. Man könnte also quasi auch sagen, 2027 läuft die EU aus. In Anbetracht der Tatsache, dass die EU jetzt aber selber Schulden nehmen kann und so mit der Argumentation, die werden ja aus Eigenmitteln wieder zurückgezahlt, aber auch über das Jahr 2027 hinaus. Mit anderen Worten, man spielt überhaupt nicht mit dem Gedanken, die EU weiterhin als eine Art Verbindung, ich sag mal eine Art Verband zu sehen verschiedener Länder, sondern man sieht hier schon bereits die neue staatliche Organisation. Und wenn ich dann Frau Merkel sehe, die sich mit Frau von der Leyen trifft und sagt, wir müssen die EU stärken, ich glaube, das genaue Gegenteil ist die Aufgabe von Frau Merkel als Bundeskanzlerin, nämlich des Nationalstaates Deutschland, nicht zu sagen, wo kann ich hier bitte meine Souveränitätsrechte abgeben und wo kann ich mich bitte unterordnen einer EU, in die ich gerne unglaublich viel einzahlen möchte und nur ganz wenig zurückbekomme und mein Volk mittlerweile eine der niedrigsten Sparquoten hat, welches in der gesamten Europäischen Union der Fall ist. Denn Deutschland ist nicht das reichste Land, sondern aus privater Sicht von den Sparquoten eher ein der ärmsten Länder. Und genau diese Situation wird hier nebenbei mit deutlich. Und wenn dann auch es noch über die Nahrungsmittel geht und das heißt, die EU muss importieren, dann bedeutet das, dass Deutschland, die sehr wohl in der Lage wären zu exportieren, weil sie nämlich Länder genug haben, Landflächen genug haben und könnten damit durchaus exportieren. Andere haben das nicht. Aber wenn Europa importiert, dann muss also auch quasi Deutschland mit importieren. Da wird der Bürger schon darauf eingeschwungen, dass er auch in Zukunft aus dem Ausland sein Essen kaufen muss. Eine völlig absurde Situation.
So ein richtiges Unbehagen beschleicht mich wieder bei der Feststellung, dass die derzeitig amtierende EU-Kommissionspräsidentin auch aus Deutschland kommt, Frau von der Leyen und Frau Merkel. Frau Merkel wird inzwischen von der internationalen Presse immer häufiger angegriffen für ihre sturen Alleingänge, die nicht zum Wohl der Bevölkerungen und der Welt dienen. Und tja, wenn ich mir das anschaue, dass jetzt diese ganzen Förderungsgelder aus der EU nur in diese Green Deals gehen und so viele Leute, ob es sich um E-Autos oder E-Mobile oder die Umstellung auf digitales Leben oder eben jetzt hier, was die Landwirtschaft angeht, ich mir ansehe, dass das alles wenig durchdacht zu sein scheint, sondern im Gegenteil, das sind ja Hauruck-Methoden, mit denen funktionierende Systeme ausgehebelt wird, alleine auf der Grundlage eines angeblich menschengemachten Klimawandels, wofür diese beiden Damen mehr oder weniger stehen.
Ja, Professor Sieferling hat ja nun geschrieben in seinem Buch Finis Germania oder auch Thilo Sarrazin in seinem Buch Deutschland schafft sich ab, wofür die beiden ja extrem kritisiert worden. Sieferling sogar mit dem Freitod dafür bezahlt. Sieferle sogar mit seinem Freitod dafür bezahlt hat. Also das sind schon Größenordnungen, die einen wirklich zum Nachdenken bringen. Und wir sehen ja jetzt, wie es läuft, dass hier die Aussagen und die Prognosen, die gemacht wurden, ganz klar aufgehen.
Nächste Meldung, ein Cyberangriff auf eine Großmolkerei in Salzburg, die drittgrößte Molkerei in Österreich mit Firmenstandorten in Salzburg, Itzling und Lambrechtshausen. Vom Angriff sind beide Standorte betroffen. Laut der Unternehmens-Homepage hat die Molkerei 364 Mitarbeiter. Und es heißt hier, Cyberangriff in der Nacht auf Mittwoch. Das Unternehmen ist immer noch mit der Lösung des Problems beschäftigt. Alle Systeme sind vollständig ausgefallen, alle IT-Systeme. Und das ist das, was mich gerade umgehauen hat. Mit den Kriminellen wird verhandelt.
Ja, das ist wirklich wieder eine ganz spannende Situation und passt auch wieder ins Bild rein, wie wir es jetzt haben. Das heißt nicht nur Lieferketten, nicht nur die Nahrungsmittelproduktion und all diese Dinge, die jetzt gemacht werden auf einem Schlag. Auf der anderen Seite wird eine Cyberkriminalität jetzt regelrecht inszeniert. Das muss man ganz klar sagen. Denn wenn ich höre, dass dann diese Cyberkriminelle in irgendwelche Computerprogramme, gerade in Logistik eingehen, wo es um Nahrungsmittel geht, und dann heißt es, es wird verhandelt mit den Kriminellen. Also wenn das keine neuen Kriminellen in irgendeiner Form auf den Plan ruft, ich denke an die Flugzeugentführung in Mogadischu, wo es dann heißt, wir werden auf gar keinen Fall mit irgendeinem Attentäter, der irgendeinen Terrorist, der irgendwelche Kidnapper oder sonst, wir verhandeln nicht, denn wenn wir verhandeln mit Schwerkriminellen, dann ziehen wir neue Schwerkriminelle nach, weil sie damit durchgekommen sind. Aber hier geht es eben eben halt, um nicht nur wenige Menschenleben im Rahmen einer Flugzeugentführung, sondern hier geht es um die gesamte Menschheit. Und hier wird dann plötzlich verhandelt und damit wird ja quasi eine neue Branche der Cyberkriminelle herangezogen, weil die sagen, wow, Kriminalität lohnt sich ja. Und da sind wir wieder bei den Menschen der Gesetzlosigkeit, die wir hier haben, die hier eine Gesetzlosigkeit tatsächlich forcieren auf privater Ebene.
Nächster Hackerangriff auf den Online-Shop Erlkline, der ist auch nicht gerade klein, und zwar am 21. Juni. Da schreiben sie, mussten wir feststellen, dass unsere internen IT-Systeme trotz umfangreicher Sicherheitsvorkehrungen Ziel eines Cyberangriffes wurden. Unberechtigte Dritte haben sich Zugang zu einem Teil unserer IT verschafft. Erlkline legt großen Wert auf den verantwortungsvollen Umgang mit personenbezogenen Daten. Dass es trotz unserer großen Anstrengungen zu diesem Vorfall gekommen ist, zeigt, dass es absolute Sicherheit von IT-Systemen nicht gibt. Ja, wir haben es eingestellt, falls euch das interessiert, falls ihr da Kunde seid. Das werden wir jetzt öfter haben. Das hat ja nun auch der Herr Klaus Schwab vom WEF angekündigt, dass wir uns noch umschauen werden und uns nach den ruhigen Zeiten der Mikrobe zurücksehnen werden, wenn dann die großen Cyberangriffe auf unsere Systeme losgelassen werden. Und wir können nicht müde werden, euch zu empfehlen, eure Daten, die wichtig für euch sind, nicht alleine im Computer gespeichert zu haben, sondern bitte ausgedruckt, am besten noch hier in diese Plastikfolien, solange es die noch gibt, eingeschweißt habt und ordentlich abgeheftet habt, damit, falls die Systeme ausfallen, ihr eure Daten habt.
Ja, und Cyberpolygon ist ja letztendlich auch wieder ein Phänomen, welches von Klaus Schwab und dem World Economic Forum inszeniert wird, um genau diese Planspiele durchzuspielen, immer mehr. Und man offenbar auch, das kann man ja lernen aus der Corona-Krise, hier weiß, welche Mittel und welche Hebel man zu gegebener Zeit ansetzen kann. Und deshalb auch noch mal eines: Was sind jetzt hier noch die ersten Versuche mit den Cyberdingen, wo in Firmen eingestiegen wird? Was passiert, wenn man großflächig einsteigt in die Energieversorgung beispielsweise oder das Internet komplett lahmlegt? Dann wird es wirklich komisch. Deshalb werden wir nicht müde, immer wieder diese Vorsorge mit in den Raum zu stellen. Denn wenn der Strom plötzlich weg ist zum Beispiel, auf Internet kann man noch verzichten. Auf Wasser wird es dann eben halt schon ziemlich eng zu verzichten. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass man Wasservorsorgung hat, entsprechende Behältnisse, in denen man das regelt. Wir sprechen von den Faltkanistern, weil man die sich immer so eng zusammengefaltet hinstellen kann. Und wenn dann der Strom ausfällt, ich wiederhole es noch einmal, bitte sofort das Wasser füllen, die Badewanne füllen und so weiter, dass dann genügend Wasser da ist. Und wer die Möglichkeiten hat, eine Notstromversorgung, wie zum Beispiel so ein kleiner Generator, das sind wirklich Dinge, die dann ganz entscheidend sind für die Lebensqualität.
Ja, da ist man dann ganz vorne in dem Augenblick. Und das haben ja neulich wieder Leute uns auch geschrieben, hier Leser aus dem Kanal, wo in deren Region auch der Strom ausgefallen war und sie sofort sich erinnert haben, die Badewanne haben voll laufen lassen. Und wer so einen Wasserfilter hat, der kann ja dann noch an jeden Teich gehen und sich auch Wasser filtern, wenn kein Wasser mehr läuft. Auch das ist wirklich einfach extrem wichtig. Und ich weiß selber, wir haben ja hier auch in Kanada die Leute, die hier im Busch leben, die haben alle oder fast alle Notstromaggregate. Und wenn dann Strom ausfällt und diejenigen, die sowas nicht angeschafft haben, dann vor der Tür stehen, das ist uns alles schon passiert, und gefragt haben, können wir bei euch mal duschen? Wir haben nämlich seit 2 Tagen kein Wasser mehr. Dann weiß man, dass alles richtig ist, wenn man vorgesorgt hat. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Sorge vor in der Zeit, dann hast du in der Not. Also das ist, glaube ich, jetzt für alle Lebensbereiche enorm wichtig, eben auch was Gemüseproduktion und so weiter angeht. Noch ein Thema, Andreas. Nicht nur du hast deine Informanten, sondern ich habe natürlich gerade in den öffentlich-rechtlichen Anstalten immer wieder Informationsgeber. Vieles davon veröffentliche ich nicht, weil das dann oft direkt in Zusammenhang steht mit dem Namen des Informationsgebers, und wir werden hier niemals irgendeinen Namen nennen. Aber wir haben eine Zuschrift bekommen, eine Information, aus dem WDR. Westdeutscher Rundfunk ist, glaube ich, die größte ARD-Anstalt, ist auch die politisch korrekteste mit dem NDR gemeinsam. Und die trommeln ja ordentlich seit Wochen und Monaten, dass man sich impfen lassen soll. Aber ähnlich wie auch schon beim Deutschlandfunk, das hat mir neulich auch schon gemeldet, scheinen auch beim WDR die Angestellten inzwischen trotz permanenter Gehirnwäsche aufgewacht zu sein und auf eine Impfung verzichten zu wollen. Und es ist ein Rundschreiben aus dem WDR rumgegangen und da lesen wir auch mal kurz rein. Das ist an eine Menge, nämlich tausende Kollegen verschickt worden beim WDR und da heißt es: Liebe Kolleginnen und Kollegen, rund 6.500 feste und freie KollegInnen haben bis heute vom WDR eine Einladung zur Impfung in Bocklemünd, das ist bei Köln, erhalten. Davon haben bislang nur knapp 400 das Angebot angenommen. Von den 4.000 für das Impfzentrum der Stadt Köln eingeladenen KollegInnen haben nur ein Sechstel das Angebot angenommen. Und dann heißt es weiter in dem Anschreiben des WDR: Über die Gründe für diese vergleichsweise geringe Annahme des Angebots können wir nur spekulieren. Bestenfalls sind die meisten von Ihnen schon geimpft. Einige dürfen sich aus medizinischen Gründen nicht oder noch nicht impfen lassen. Andere wollen womöglich nicht. Angesichts der niedrigen Inzidenzwerte und der explodierenden Lebensfreude auf den Straßen, Sportplätzen, in Restaurants und Innenstädten könnte eventuell auch der Gedanke aufploppen, eine Impfung sei nicht mehr nötig. Den Zahn kann unser Betriebsarzt Dr. Neuber ganz schnell ziehen. Wörtlich: Der Blick auf die Inzidenzen greift zu kurz. Das Delta-Virus wird noch während der Sommerferien der Auslöser für eine Ansteckung sein. In Deutschland haben sich aktuell 15% der Infizierten mit dem Delta-Virus angesteckt. Ja, und dann heißt es weiter, die vollständige Impfung, das heißt zwei Ausrufezeichen Impfungen im vorgeschriebenen zeitlichen Abstand. Bei Johnson & Johnson genügt eine Impfung, genauso bei den Genesenen, schützt vor schweren Verläufen und schwerer Verlauf heißt mindestens Krankenhaus und so weiter und so weiter. Andreas, also erstens heißt es, die Lebensfreude, die wird sofort wieder eingeschränkt, der Zahn wird gezogen, das heißt also auch den Angestellten im Funkhaus wird ordentlich Druck gemacht und fast gedroht, aber trotzdem scheint es nicht zu nützen. Wenn wir hören, von 6.500 Festen und Freien haben sich bis heute nur 400 impfen lassen, dann ist das ja dramatisch.
Ja, das sind rund 6% der Mitarbeiter des WDR. Das heißt, 94% haben sich nicht impfen lassen. Und das ist natürlich eine relativ schlechte Quote, wenn wir reden darüber, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Impfquote momentan bei 52% liegen soll, der Erst- und Zweitgeimpften. Und bei 52%, das ist natürlich schon eine andere Größenordnung als 6%, die sich impfen lassen. Und das ausgerechnet von denjenigen, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach außen tragen, wie wichtig diese Impfung ist. Das heißt, die Propagandageber, die dabei sind, ganz vorne mitstehen, sind diejenigen, die sich da selbst nicht dran halten. Und das ist ein typisches Phänomen. Wir erkennen auch, das hat Alex de Tocqueville schon immer gesagt, dass unter den Regierenden beispielsweise auch der Anstand und auch die Gesetzestreue weit weniger vorzufinden ist als bei den Untergebenen und bei den Regierten. Und genau das sehen wir hier auch in diesem System der öffentlichen Massenmedien, die auf der einen Seite sagen, okay, wir verbieten verkünden das die ganze Zeit und wir machen die Impfpropaganda mit. Selbst nehmen wir aber nicht daran teil. Das spricht natürlich für eine bestimmte charakterliche Eigenschaft, die man schon mal hinterfragen könnte. Eigentlich ist das eine Bombe und eine Bankrotterklärung. Und ich fand das natürlich auch interessant, wie viele andere Portale, auch große Portale, uns dann anschließend gefragt haben, wo kommen wir an die Quelle ran und wie können wir das regeln. Also da merkt man schon, wie wichtig dieses Politikum hier ist.
Ja, und ich hoffe auch, dass das von anderen noch hochgezogen wird. Denn es geht natürlich nicht, dass man Wasser predigt und Wein trinkt. Es geht nicht, dass aus solchen Funkhäusern die ständigen Mahnungen und Gehirnwäschen zum Impfen müssen kommen, während dort nicht mal 10%, sondern was hast du ausgerechnet? 6%.
6,15 genau.
6,15% sich nur impfen lassen. Also ich meine, ich freue mich über so viel kritisches Dasein, aber ich hoffe, dass jetzt nicht Journalisten darunter sind, die etwas anderes berichten, als sie es selber tun, sondern ich hoffe und bete dafür, dass solche Leute, die sich selbst gegen eine Impfung entscheiden, so auch berichten mögen und nicht die anderen Menschen mitreißen in diesen Kollektivzwang eines geimpft werden müssens. Denn der Druck, der ist immens, der auf die Menschen inzwischen ausgeübt wird. Und wir haben so viele Meldungen, die können wir hier alle gar nicht wiedergeben. Aber wenn ihr durch unseren Kanal scrollt, dann findet ihr diese Meldungen natürlich, wie Druck gemacht wird in Firmen, wie Menschen, das hat heute das Handelsblatt berichtet, Menschen als Feiglinge bezichtigt werden, die sich nicht impfen lassen wollen und ausgeschlossen werden sozusagen auch vom ganzen Miteinander in einem solchen Unternehmen und immer die Drohung haben, dass sie rausfliegen. Also es sind wirklich harte Zeiten. Bleibt im Vertrauen, ihr Lieben. Und wir hätten wieder, aber ich sage schon immer das Gleiche, wir hätten noch viele Themen gehabt, haben es aber heute ein bisschen ausführlicher wieder an manchen Stellen gemacht. Du bist ein bisschen laut mit deiner Musik heute.
Ja, die Knöpfe hier am Mischpult.
Bisschen ungeordnet, aber wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Geht viel raus, bitte. Genießt euer Leben und seid froh.
Alles wird gut, denkt immer daran. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.